You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Das besetzte Haus. Das ist ein Ort, an dem man Veranstaltungen besuchen kann.
Es gibt eine Küche für alle. Im besetzten Haus in Erfurt, da wird niemand ausgeschlossen, wenn er kein Geld hat. Ja, man kann schön ins Kino gehen, in die Flimmerkiste.
Also es wohnen hier bis so 20 bis 25 Leute und das ist ja dann schon auch ein Austauschpunkt. Also vielmehr, das sind viele Austauschpunkte.
Und ich fühle mich hier richtig, richtig doll wohl. Ich finde das total toll, weil ich hier immer sehen kann, dass hier total viel aufgebaut wurde und dass hier so viel Schaffenskraft, so viel Energie reingesteckt wurde und dass es eben auch geht, ohne dass da finanzielle Interessen dahinter stehen, sondern dass es einfach Leute aus einer Motivation rausmachen, wo sie sich halt einfach sagen, ich finde das wichtig, dass das passiert, ich finde das gut, ich stelle mich hier hin und mach hier was, ohne dass ich eben dafür die Hand aufhalte.
Ich finde es gut, dass man hier wohnen kann, ich finde es gut, dass hier politische Veranstaltungen sind.
Ich habe schon viel Zeit hier verbracht.
Ich finde es gut, dass hier ein Klo-Gletscher hinter mir.
Ich fühle mich hier richtig, richtig doll wohl.
Besetztes Haus Erfurt. Damit könnte es ziemlich schnell vorbei sein. Der neue Eigentümer verlangt die Räumung des besetzten Geländes bis zum 21. Januar. Die Androhung ist ultimativ. Sie kann als direkte Kampfansage an diese Besetzer verstanden werden, die seit 2001 auf dem Areal des ehemaligen Werksgeländes von Topf und Söhne Veranstaltungen und Vorträge unter anderem gegen Rassismus und Antisemitismus organisieren. Die bisher unternommenen Versuche, ein geeignetes Ausweichobjekt zu finden, werden damit vom Erfurter Bauamt torpediert. Das sagte eine Sprecherin des besetzten Hauses. Dies sei insbesondere ein Skandal, da von Seiten des Oberbürgermeisters Andreas Bausewein und von der Bürgermeisterin Tamara Tierbach stets bekundet wurde, eine für beide Seiten einvernehmliche Lösung zu finden. Die Besetzerinnen und Besetzer hatten ihre Bereitschaft signalisiert, in ein geeignetes Objekt auszuweichen. Lediglich über die Vorbedingungen einer Vereinsgründung gab es Diskussionen. Dass Veranstaltungen im besetzten Haus stattfinden, sei dem Erfurter Bauamt seit fast 8 Jahren bekannt gewesen, so sagte die Sprecherin weiter. Jetzt mit juristischem Druck alle Verhandlungsbemühungen ad absurdum zu führen, können nur eine Eskalation herbeiführen. Als ob es nie Gespräche gegeben hätte, wird nun sogar entschieden, die Bewohner und Nutzerinnen und Nutzer des besetzten Hauses und des angrenzenden Bauwagenplatzes mitten im Winter auf die Straße zu setzen. Wir werden es nicht hinnehmen, dass im kältesten Winter seit über 20 Jahren annähernd 30 Menschen obdachlos gemacht werden, das sagte die Sprecherin. Das Werksgelände, auf dem während des Zweiten Weltkrieges die Öfen für das Vernichtungslager Auschwitz gebaut wurden, soll in naher Zukunft mit Wohn- und Geschäftsgebäuden bebaut werden. Gegen diese Entwicklung demonstrierten bereits im November über 1000 Menschen in Erfurt. Proteste gegen die Räumung wurden von den Besetzerinnen und Besetzern auch jetzt angekündigt. Das Wachpersonal entdeckte Hakenkreuze und antisemitische Parolen am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin. 12 Stelen des Holocaust-Mahnmals in der Cora Berliner Straße waren beschmiert worden. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die 40 x 40 cm großen Hakenkreuze und die Schriftzüge wurden bereits entfernt. Ein 20-jähriger Inder wurde im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf auf rassistische Weise beleidigt, geschlagen und mit mehreren Kopfstößen verletzt. Aus noch ungeklärten Gründen war der junge Mann mit einem Unbekannten am S-Bahnhof Lankwitz in Streit geraten. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Nach einem Bericht der Frankfurter Rundschau verzeichnete die Bundesregierung bis Ende Oktober insgesamt 11.928 rechtsextremistische Straftaten, darunter 639 Gewalttaten. Bis Ende September 2008 wurden 797 antisemitische Straftaten verzeichnet. Petra Pau von der Linkspartei erfragt die Zahlen monatlich beim Bundesinnenministerium. Angesichts der Zahlen fordert sie eine Gesamtstrategie der Länder- und Regierungsressorts sowie eine unabhängige Beobachtungsstelle. Der SPD-Politiker Sebastian Edati sprach sich in diesem Zusammenhang in der Frankfurter Rundschau für einen Demokratiegipfel aus und kritisierte die Vorbehalte gegen eine Gesetzesvorlage des Bundesrats. Die Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg wollen, dass Strafen für rechtsextreme Taten grundsätzlich nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden können. Über die Vorlage soll der Bundestag in Kürze beraten. Etwa 80.000 Menschen nahmen am Wochenende an der Gedenkfeier für die vor 90 Jahren ermordeten Arbeiterführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht teil. Zur traditionellen Kranzniederlegung auf dem Zentralfriedhof in Berlin-Friedrichsfelde rief die Partei Die Linke auf. Unter den Teilnehmern des Gedenkzugs befanden sich auch die Chefs der Bundestagsfraktion Lothar Bisky und Gregor Gysi. Die Sozialistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 von rechten Freikorpsoffizieren ermordet. Ein 37-Jähriger beleidigte am Berliner U-Bahnhof Punkstraße einen 34-Jährigen aus Gambia auf rassistische Weise. Als der Gambier eine Entschuldigung verlangte, stieß ihn der Ältere zu Boden. Anschließend schlugen beide aufeinander ein. Eintreffende Polizeibeamte trennten die Männer voneinander, die gegen den jeweils anderen Strafantrag wegen Körperverletzung stellten. Gegen den 37-Jährigen wird außerdem unter anderem wegen Beleidigung ermittelt. Im Magdeburger Hundertwasserhaus wird seit Freitag keine Bekleidung der Marke Thor Steiner mehr verkauft. Das meldet die Deutsche Presseagentur. Das Geschäft sei aufgrund einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Naumburg geräumt worden. Das teilte der Vermieter, die Gero AG, auf dpa-Anfrage mit. Das Oberlandesgericht hatte im Oktober entschieden, dass das Geschäft ausziehen muss, weil der Mieter den Vermieter vor dem Einzug 2007 über sein Sortiment arglistig getäuscht habe. Der Ladenbetreiber hat gegen dieses Urteil beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt, über die noch entschieden werden muss. Das Urteil, das vom Oberlandesgericht gefällt wurde, ist jedoch vorläufig vollstreckbar und wurde nun endlich auch umgesetzt. Der Einzug des Bekleidungsgeschäfts in das Hundertwasserhaus im Sommer 2007 hatte für erhebliche Proteste gesorgt. Zwar hatte der Vermieter, eine Firma des katholischen Bistums Magdeburg, den Mietvertrag umgehend gekündigt, der Ladenbetreiber pochte aber auf dessen Einhaltung. Das Landgericht Magdeburg hatte die Räumung in erster Instanz bereits am 13. Februar 2008 angeordnet. Der Betreiber war dagegen in Berufung gegangen. Die im brandenburgischen Zeesen ansässige Bekleidungsfirma erklärte auf dpa-Anfrage, der Rechtsstreit sei unabhängig vom erfolgten Auszug noch nicht beendet. Die Revision gegen das Urteil werde weiterverfolgt. Seit kurzem betreibt das Unternehmen in Magdeburg bereits ein anderes Geschäft. Rechtliche Auseinandersetzungen um Steinerläden gab es auch in anderen Städten wie Berlin oder Leipzig. Das Coney Island in Leipzig lädt heute Abend um 19 Uhr zu einer Diskussionsrunde ein. Titel der Veranstaltung ist »Nie wieder revolutionärer Antifaschismus«. Als Ziel der Sitzung wird eine fruchtbare inhaltliche Richtungsdiskussion und konkretes Nachdenken über Ziele, Beweggründe und Inhalte der aktuellen Antifa-Bewegung anvisiert. Formuliert werden soll die Kritik am Konzept des niemals überwundenen revolutionären Antifaschismus. Die Diskussion über Perspektiven der Antifa wurde unter anderem von der Kampagne NS-Verherrlichung stoppen angeregt. Axel Hoffmann, ein Mitglied der Kampagne, gab im Interview mit Radio Korax einen Ausblick auf mögliche neue Strategien.
Aus meiner persönlichen Sicht, wir haben da zwar viel diskutiert in der Kampagne, aber das ist ja immer doch noch ein bisschen unterschiedlich, wie das jeder Einzelne sieht, denken wir, dass es endlich nötig ist, dass die antifaschistische Bewegung ihre Praxis, ihre politische Praxis anpasst an die Erkenntnisse, die wir theoretisch gewonnen haben. Beispielsweise, wir wissen heute oder wir wissen schon seit ein paar Jahren, dass wir es inzwischen bei der Nazi-Bewegung mit einer Bewegung und nicht mehr mit einer Szene zu tun haben. Trotzdem wählen wir immer wieder die Mittel, die in den 80er und 90er Jahren noch gegen eine Nazi-Szene gewählt worden sind. Wir sind politisch ins Hintertreffen gekommen und wir haben auch nicht mehr den Rückhalt, den politischen Rückhalt, der beispielsweise in den 80ern und frühen 90ern es uns ermöglicht hat, in großem Maßstab Nazi-Veranstaltungen einfach zu verhindern.
Darum soll es also auch heute Abend gehen, ab 19 Uhr im Coney Island in Leipzig. Zu guter Letzt wollen wir hier bei den Antifa-News noch einen Kommentar des Nürnberger Publizisten Robert Kurz wiedergeben, der so überraschend wie treffend ist. Die politischen Reaktionen auf den Krieg im Gaza zeigen, dass Israel umso weniger Freunde hat, je bedrohlicher seine militärische Lage wird. Im Verhältnis der Kräfte findet eine tektonische Verschiebung statt. Schon immer ging es im Nahen Osten nicht um einen begrenzten Streit von regionalen Interessen, sondern um einen exemplarischen und ideologisch aufgeladenen Stellvertreterkonflikt. In der Epoche des Kalten Krieges galt die Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina als Paradigma für den Gegensatz von westlichem Imperium unter Führung der USA und einem anti-imperialistischen Lager, um dessen Führung die Sowjetunion und China konkurrierten. Die Propaganda beider Seiten ignorierte dabei den Doppelcharakter des Staates Israel, der einerseits ein gewöhnlicher moderner Staat im Rahmen des Weltmarkts ist, andererseits aber eine Antwort der Juden auf die eliminatorische Ausgrenzungsideologie des europäischen und insbesondere des deutschen Antisemitismus. Israel wurde subsumiert unter einer weltpolitischen Konstellation, in der es nie aufging. Nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus und der nationalen Befreiungsbewegungen, die ein Programm nachholender Entwicklung auf Basis des Weltmarkts formuliert hatten, verändert sich der Charakter des Stellvertreterkonflikts grundsätzlich. An die Stelle der säkulären Entwicklungsregimes traten im Nahen Osten und darüber hinaus der sogenannte Islamismus, der nur scheinbar als traditionelle religiöse Bewegung firmiert. Tatsächlich handelt es sich um eine postmoderne kulturalistische Krisenideologie eines Teils der längst verwestlichten Elite in den islamischen Ländern, die das autoritäre Potenzial der Postmoderne repräsentieren und den gänzlich unislamischen europäischen Antisemitismus aufgesogen haben. Die am Weltmarkt gescheiterten Segmente des Kapitals in dieser Region erklärten den Krieg gegen die Juden zum exemplarischen Kampf gegen die westliche Vorherrschaft. Umgekehrt machte der westliche Krisenimperialismus mit den USA an der Spitze den Islamismus zum neuen Hauptfeind, nachdem er ihn zuvor im Kalten Krieg gepäppelt und mit Waffen versorgt hatte. Diese neue Konstellation führte zu ideologischen Verwerfungen ungeahnten Ausmaßes. Der Neoliberalismus schien sich mit dem kapitalistischen Weltordnungskrieg gegen die zerfallenen Staaten in den Krisenregionen und im Nahen Osten mit Israel zu identifizieren. Neofaschistische Strömungen in aller Welt gehen seither mit dem antisemitischen islamistischen Widerstandskampf konform, obwohl sie gleichzeitig rassistische Stimmungen gegen Migranten aus den islamischen Ländern schüren. Auch große Teile der globalen Linken begannen umstandslos die Glorifizierung des alten Antiimperialismus auf die islamischen Bewegungen und Regimes zu übertragen. Das kann nur als ideologische Verwahrlosung gekennzeichnet werden, denn der Islamismus steht gegen alles, wofür die Linke jemals eingetreten ist. Er verfolgt jedes marxistische Denken mit gnadenloser Unterdrückung und Folter, er stellt Homosexualität unter Todesstrafe und behandelt die Frauen als Menschen zweiter Klasse. Auch dafür ist keine traditionelle Religion verantwortlich, sondern eine kulturalistisch eingefärbte Militanz des kapitalistischen Patriarchats in der Krise, die sich auf andere Weise auch im Westen bemerkbar macht. Die unheilige Allianz des sozialistischen Kaudillismus eines Chavez mit dem Islamismus stellt nur die weltpolitische Ratifizierung dieses ideologischen Verfalls dar, die keine emanzipatorische Perspektive hat. Seit dem historisch beispiellosen Finanzkrach im Herbst 2008 dreht sich die globale Konstellation abermals. Jetzt wird deutlich, dass der Zusammenbruch des Staatssozialismus und der nationalen Entwicklungsregimes nur der Vorschein einer großen Krise des Weltmarkts war. Der Neoliberalismus hat abgewirtschaftet und der kapitalistische Weltordnungskrieg wird unfinanzierbar. In dieser Situation zeigt sich, dass Israel immer nur ein Bauer auf dem Schachbrett des globalen Krisenimperialismus war. Schon die Bush-Administration hatte zuletzt das iranische Atomwaffenprogramm verharmlost. Die Interessen der USA und Israels treten auseinander. Obama hat keinen politisch-militärischen Spielraum mehr. Der islamistische Krieg gegen die Juden wird in Kauf genommen. Deshalb erscheinen die Raketenangriffe der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung als unwesentlich. Die globale Öffentlichkeit bezeichnet den Gegenangriff überwiegend als unverhältnismäßig. Die Palästinenser in Gaza werden als Opfer mit der Hamas identifiziert, als hätte sich dieses Regime nicht in einem blutigen Bürgerkrieg gegen die säkuläre Fatah durchgesetzt. So fällt die islamistische Propaganda vom Massaker an der Zivilbevölkerung auf fruchtbaren Boden. Tatsächlich nimmt die Hamas genau wie die libanesische Hisbollah 2006 die Bevölkerung als Geisel, indem sie Moscheen in Waffenlager verwandelt und ihre bewaffneten Kader aus Schulen oder Kliniken herausfeuern lässt. Die Weltmeinung übergeht das, weil sie die Hamas bereits als Ordnungsmacht in der sozialen Krise anerkannt hat. Deshalb wendet sich der kapitalistische Pragmatismus bis in die liberale bürgerliche Presse hinein, zunehmend gegen die israelische Selbstverteidigung. Das ist überhaupt das Geheimnis der neoetatistischen Wende im Absturz der globalen Ökonomie. Die verelendeten Massen sollen autoritär befriedet werden. Und dafür ist jetzt sogar der Islamismus recht, zumal wenn er sich formal demokratisch legitimieren kann. Auch eine Linke, die kein sozialistisches Ziel mehr hat und sich des postmodernen Verlusts aller Gewissheit brüstet, droht in der autoritären Krisenverwaltung aufzugehen und als ideologische Flankierung den islamistischen Krieg gegen die Juden hinzunehmen. Der Stellvertreterkonflikt hat eine soziale Dimension auf globaler Ebene erreicht. Gegen den ideologischen Mainstream muss festgestellt werden, dass die Vernichtung von Hamas und Hisbollah eine elementare Bedingung nicht nur für einen prekären kapitalistischen Frieden in Palästina ist, sondern auch für eine Verbesserung der sozialen Verhältnisse. Wenn die Chancen dafür schlecht stehen, stehen sie gut für den Zerfall der Weltgesellschaft in die Barbarisierung.